Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Elisabeth, kannst du Beruf und Privates trennen?
Ich gebe mein Bestes. Mein Thema begleitet mich auch im Privaten, aber ich kann abschalten. Mhm. Ja. Wir haben halt eine Frau getroffen, die Silvia. Und bei der ist das, glaube ich, ein viel wichtigeres Thema als bei uns, Beruf und Privates zu trennen, weil sie ist bei der Polizei tätig.
Genau, sie leitet beim Landeskriminalamt den Bereich der Sexualdelikte. Sie war die zweite Frau in Kärnten, die also in den Exekutivdienst aufgenommen wurde, weil damals hat sie jetzt erzählt, ist ja nur pro Jahr eine Frau aufgenommen worden im Bundesland. Also sehr toll. Also sie ist jetzt über 40 Jahre im Dienst und hat vor kurzem den Gewaltschutzpreis bekommen.
Sie hat uns erzählt, dass sie auch gleich direkt in diesen Kriminalbereich reinkommen ist. Sie hat quasi nie die Uniform getragen, wie sie gesagt hat, weil damals einfach auch Frauen wichtig waren in diesem Bereich, weil es die noch gar nicht gegeben hat. Und für die Befragungen, von denen sie uns auch viel berichtet hat, wie das so ist und welche Themen da mitschwingen und wie man eingehen muss auf die Menschen, mit denen man da spricht. Es war sehr beachtlich, wie sie das irgendwie angeht. Ein tiefer Blick in diesen Themenbereich, würde ich mal sagen, und eine gute Zeit beim Reinhören.
Wir sind mal wieder in Kärnten unterwegs und treffen heute eine ganz besondere und mutige Frau. Das ist die Silvia Klee, die uns gegenüber sitzt. Liebe Silvia, wir sagen den Frauen immer, warum wir sie mutig finden, und wir finden dich mutig, weil wir erfahren haben, dass du seit 1985 Polizistin bist und die zweite Frau eigentlich im Exekutivdienst warst. Jetzt sind es schon viel mehr Frauen. Du bist Chefinspektorin beim Landeskriminalamt in Kärnten und leitest den Ermittlungsbereich Sexualdelikte, mhm, und vor kurzem wurde dir der Gewaltschutzpreis überreicht. Und wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen und auf das Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch und danke, dass ihr zu mir kommen seid.
Wir brechen das Eis immer mit unserer, weiß nicht, ob sie berühmt ist, aber mit unserer rosa-roten Box, in der sich Fragen befinden. Okay. Du darfst eine ziehen, dann bitte vorlesen und beantworten.
Welche Sache fällt dir am anderen Menschen als erstes auf? Die Ausstrahlung. Mhm. Also, ich schaue mir die Menschen eigentlich wertfrei an und mache mir das erste Bild durchs Gespräch. Und das habe ich gelernt, immer durch meinen Beruf, dass ich wertfrei bin, weil natürlich am Anfang meiner, sagen wir so, Karriere, wenn man so nennen kann, ist ganz klar, dass man sagt, na gut, wie schaut der aus oder wie schaut die aus? Aber dann im Gespräch merkt man eigentlich, welche nette Menschen einem gegenüber sitzen und dass man sie nie nach dem Aussehen beurteilen soll. Mhm. Und das ist für mich und für meine Arbeit eigentlich sehr, sehr wichtig.
Das glaube ich.
Mhm. Weil in meinen ganzen 40 Jahren, sind sie schon über 40 Jahre bald, ich habe so viele Menschen getroffen, glückliche Menschen, sehr traurige Menschen, tief betroffene Menschen und natürlich auch Kinder. Und da denke ich mir dann immer, welches Glück eigentlich ich gehabt habe, so eine glückliche Kindheit gehabt zu haben und was andere Menschen nie erfahren haben. Und dann habe ich mir sehr oft auch gedacht, es ist einfach Bestimmung, wo man hineingeboren wird.
Das ist vielleicht gleich ein gutes Stichwort, Kindheit. Ja. Wir bitten die Frauen dann auch immer, am Anfang ihrer Geschichte irgendwo einzuhaken, woher kommst du, Silvia, und wie bist du zu der Frau geworden, die jetzt den Gewaltschutzpreis 2024 erhalten hat?
Ich bin geboren in Villach, habe auch in Villach meine Kindheit verbracht, bin das jüngste von vier Kindern, muss ich schmunzeln, weil so jung bin ich auch nicht mehr. Und wir sind zwei Mädels und zwei Buben. Und meine Eltern haben uns wirklich eine glückliche Kindheit beschert. Das heißt, wir haben uns einfach, ich kann ja jetzt nur von mir reden, aber ich weiß es auch von meinen Geschwistern, wir haben uns sehr geborgen gefühlt. Und unsere Eltern, sowohl meine Mutter als auch mein Vater, haben uns sehr viel Liebe gegeben und auch Nächstenliebe gezeigt. Mhm. Zum Beispiel hat meine Mutter ja ihre Schwester gepflegt, die mit 18, 19 Jahren an Herzleiden gestorben ist. Dann auch die eigene Mutter. Und mein Vater natürlich durch seinen Beruf. Ja, wie gesagt, ich war immer ein Papakind.
Was hat der Papa vom Beruf gehabt?
Papa war auch bei der Polizei, der war Kriminalbeamter beim Erkennungsdienst in Villach. Und durch ihn bin ich eigentlich zu diesem Beruf gekommen, muss ich sagen, weil der hat mich geprägt. Weil er hat natürlich mit der Mutti ab und zu über Fälle geredet, jetzt natürlich nicht ins Detail, und meine Ohren sind immer größer geworden, und ich habe das dann ihm natürlich immer so getan, als ob ich da gar nicht zuhöre, aber natürlich mit den Ohren war ich immer dann dabei, und das hat mich fasziniert. Und er hat auch so viel Menschlichkeit ausgestrahlt und mir uns auch vorgegeben. Das heißt, ich kann mich so gut erinnern, als Kind, wenn er mit mir spazieren gegangen ist oder wenn wir im Park waren, wenn da ein Kind hingefallen ist, er war der Erste dort, er war der Erste, der geholfen hat. Und dann auch, wenn wir so durch die Stadt gegangen sind, dann haben wir natürlich sehr viel Leute gegrüßt und ich habe natürlich immer gefragt, wer war das? Und er sagt, ach, das ist so ein armer Heiter. Und dann, er hat mir nichts Genaues damals gesagt. Und zu Weihnachten ist er dann immer gekommen und hat zur Mutter und zu meiner Schwester gesagt, ma, gib mir ein paar Kekseln für unsere Leute, die über Weihnachten da drinnen die armen Haarscher eingesperrt sind, dass sie auch ein bisschen Weihnachten haben. Mhm. Und so habe ich das einfach irgendwo in mir verinnerlicht, dass, weil er so gut war irgendwo, er hat nicht geschimpft, über seinen Dienst natürlich so auch nicht geredet, und das hat mich sehr geprägt. Und natürlich, mein Vater ist sehr früh verstorben, ich war damals erst 15. Das war ein großer Tiefschlag für mich. Ich habe auch lange gebraucht, dass ich da drüber komme, aber das hat mich stark gemacht. Da habe ich mir gedacht, wenn an sowas passiert, was an so weh tut und wo man monatelang nur an sowas denken kann und ihn vermisst und irgendwie damit klarkommen muss, habe ich mir gesagt, das muss ich irgendwie schaffen. Die Mutter hat ja sehr gelitten, weil wir waren vier Kinder. Plötzlich ist sie mit 50 Jahren allein da gestanden, weil sie war 48, der Papa war 50. Und das mitzuerleben, man leidet ja mit der Mutter mit, so wie Kinder sind. Ich meine, ich war zwar schon 15, aber der Papa war alles wie mich. Also ich war immer Papa-Zartele. Und das habe ich erst später natürlich dann erkannt, das macht mich eigentlich stark. Und so kann, ich habe mir gedacht, so kann man eigentlich sehr vieles, wenn es möglich ist, alles im Leben schaffen. Und wenn es noch so Tiefschläge sind, oder man hat ja, es gibt Höhen und Tiefen im Leben, aber man kann die Tiefen auch überwinden und es ist am Ende des Tunnels ist Licht. Das ist, und wie gesagt, meine Kindheit war einfach wunderbar. Und an den zähle ich heute noch. Mhm. Wenn ich so die Erinnerungen, die an mir kommen, das wollte er nein, dann sage ich mir immer wieder, ja, das war in Ordnung. Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar.
Wann ist bei dir so dieser Entschluss gekommen, ich will zur Polizei? Weil ich kann mir vorstellen, 1985 war es noch nicht so leicht, dass man in Polizeidienst als Frau
das geht. War, wie ich in die Handelsakademie in Villach gegangen bin. Da, so mit 16, 17, ja, habe ich mir doch schon Gedanken gemacht, aber es wäre nicht einmal, wenn ich die Hack fertig habe. Sekretärin will ich eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mir aufgedacht, das war schon klasse, irgendwie möchte ich auch bei der Polizei sein. Mein Vater war leider schon verstorben. Und dann habe ich aber doch einmal mit der Mutter geredet und dann habe ich gesagt, du weißt, was ich gern sein darf. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eben zur Polizei. Und dann hat sie gesagt, du, Marie, wie könntest du dich denn da erkundigen? Ja. Und dann, ich habe Mein Vater hat einen guten Freund gehabt, der ein Oberst bei der Polizei. Der hat in der Nähe von uns gewohnt, so wie weißt, wo sie gehe einfach zu dem und fragte ihn. Mhm. Dann bin ich einfach hinmarschiert. In sein Häusl war es jetzt noch. Und ich klopfe jetzt einfach an. Er hat mir als kleines Kind gekannt und da natürlich mich nie mehr gesehen und ich leid und er macht auf. Und dann habe ich mich vorgestellt, der hat eine maßlose Freude gehabt, dass ich da bei ihm leid und dann habe ich mit ihm geredet. Und damals hat schon die Renate Betz bei der Polizei gegeben. Und dann hat er mir gesagt, was ich da machen muss. Und ich soll einfach einmal mit ihr reden. Er wird sie anrufen, weil er hat noch einen Kontakt. Und dann kann ich zu ihr gehen. Die hat auch in der Nähe von uns gewohnt. Die hat gesagt, ja klar. Und
das ist quasi die erste Frau.
Die erste Frau bei der Polizei. Ich habe ja bei der Gendarmerie angefangen. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen. Hat sie gesagt, ja, da musst du eben... Bei der Polizei brauchst du die Sozialakademie und da musst du halt eine Aufnahmeprüfung machen und die bewerben, also dass du die Aufnahmeprüfung machen kannst. Und dann habe ich gesagt, okay, das habe ich dann alles gewusst und dann muss man schauen. Und dann habe ich die Hack fertig gemacht und in der letzten Hack noch und war so, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich da die Aufnahmeprüfung machen, habe mich beworben. Da weiß ich noch, da waren 300 Bewerber für 20 Leute. In der Klasse war es mir egal, ich habe jetzt die Matura. Dann dauert die Schule 2 Jahre, ansonsten 3 Jahre. Und ich kann mich so erinnern, das ist so, hat mich auch so geprägt, weil meine Klassenvorstand, ich weiß nicht, die hat mich halt nicht zu mir, weil ich in Mathematik nicht gut war. Das hat mich nicht so interessiert und dann will man ja nicht lernen. Und eine Klassenkameradin, die hat auch wollen in die Sozialakademie mich gehen und die hat immer Vorzug gehabt und alles. Die hat vor mir die Aufnahmeprüfung gehabt. Dann weiß ich noch, wie sie zu mir gesagt hat. Ich habe sie dann auch gemacht und dann hat der Klassenvorstand gesagt, naja, dass die XX reinkommt, das weiß ich eh, aber ob du das schaffst, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das war wirklich ihr Ding. Und wie war es dann? Ich bin aufgenommen worden und sie hat es nicht geschafft. Okay. Und natürlich habe ich das ihr müssen sagen. Übrigens, das habe ich dann bei der Abschlussfeier gesagt, da macht man. Ich mache das jetzt. Und dann sagt sie, ja, sie ist eh froh, wenn ich nur etwas mache, wo ich nicht an Mathematik habe. Also das war die. So, und dann habe ich die Sozialakademie in Wien draußen gemacht, in der Burggasse. Das werde ich nie vergessen. Und das war aber auch nicht so meins, weil das ist mehr so auf soziale Berufe hingewiesen, wie Bewährungshelfer oder beim Jugendamt. Und sie haben gewusst, weil man muss ja natürlich vorgestellt haben, dass ich sage ja, ich möchte zur Polizei gehen. Und das hat sie ihnen nicht so gefallen. Und es ist so viel gegen die Polizei geredet worden. Und das
aber
hat mir.
Hat da jeder so Polizeibewerber oder Bewerberin die Sozialakademie?
Nein. Und das war dann so, dass ich dann im zweiten Jahr war. Im ersten Jahr. Und auf einmal ruft mich mein Onkel an. Weil der war schon immer Beamter, der war Bussenkommandant in Seeboden. Und hat gesagt, du, sie nehmen jetzt Frauen auch bei der Gendarmerie auf. Denke ich mir, aha, super, ich will mich gleich bewerben, weil das ist sicher nicht verkehrt, dass die schon wissen. Ja, dann habe ich mich dort beworben, Vorstellungsgespräch wie immer. Bin aber das Jahr nicht dran gekommen, da ist die Ines Zwarz dran gekommen. Die war als erstes noch bei der Gendarmerie. Und ein Jahr drauf, und ich dachte, ist egal, jetzt mache ich einmal die Schule fertig und dann bewerbe ich mich auch bei der Polizei, weil bei der Polizei brauchst du eben die Sozialakademie und bei der Gendarmerie hat man sie nicht gebraucht. So, dann war ich im zweiten Jahr, ich weiß noch, im September hat es angefangen und dann hat es geheißen, im Oktober, jetzt nehme ich eine zweite auf. Dann habe ich mir gedacht, nee, okay, ich bewerbe mich ja wieder. Und dann haben die gesagt, nein, ich brauche mich nicht mehr bewerben, weil sie haben eh schon alles da. Und dann denke ich mir, das ist aber auch nicht gut, weil ich könnte mich ja vielleicht erstmal beim persönlichen Gespräch besser repräsentieren als wie beim ersten Mal, weil beim ersten Mal weiß ich noch, da hat der alte Oberst, ich war ja damals 21 Jahre, ich bin so geschminkt wie heute, ja, und ich komme rein und er sagt zu mir, aha, geschminkt sind sie auch. Das war echt die erste. Sag ich, ja, wieso? Nein, er meint das also so, also, vielleicht war das falsch und jedes Mal ungeschminkt, ich weiß nicht. Aber nein, dann haben sie das herangezogen und haben, weil ich war am zweiten Platz und haben gesagt, nein, sie nehmen mich. Und das Problem war, das hat dann am 7.1.85 angefangen und im Juni hätte die Diplomprüfung gehabt für die Sozialakademie. Und dann haben wir gedacht, nein, ich will ja das werden und nicht das andere. Ich sage, ja, okay, ich nehme das an und habe dann dort abgebrochen. Also ich habe nicht das Diplom und bin dann in die Jeanne-Marie-Zentralschule in Mödling gekommen. Mhm. Und da hat der Grundkurs einmal 6 Monate gedauert. Und dann bin ich gleich zur Jeanne-Marie-Kriminalabteilung gekommen, also in Zivil. Ich habe nie...
Warst du da immer als einzige Frau oder waren schon noch andere Frauen dabei?
Es war von jedem Bundesland eine auf diesem Kurs. Mhm. Und wir haben einen eigenen Kurs gehabt. Wir haben einen eigenen Kurs gehabt. Sie haben uns strikt von den Männern getrennt. Ab in Essen wollten sie haben, dass wir durch einen separaten Eingang zum Essen gehen, damit wir uns nicht da anstellen hinter den Kollegen. Und es war auch so krass. Und die haben sich natürlich dann aufgeregt und haben gesagt, naja, sehr ganz klar, die haben wieder ein Furz und können da separat einigen, und haben gelesen ist und wir müssen uns anstellen. War natürlich vielleicht nicht, weil da war der Fachkurs auch für den E2-Kurs für die Gendarmen. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht mehr, wir stellen uns genauso an. Die haben da, ich weiß nicht, von was die Songs kommt haben, weil ich, wenn ich da mit irgendwem will reden oder was ich, was die weitergedacht haben, das brauche ich nicht, wenn ich mich beim Essen anstelle. Und dann haben wir uns da schon einmal aufgelehnt und haben eben die 6 Monate dann gemacht, nur wir, unsere Klasse mit 9 Leuten. Da waren wir natürlich auch sehr brav, weil haben wir ja noch nichts gewusst und haben die ganzen Gegenstände vorgetragen gekriegt, von Strafrecht, Verfassung, Verwaltung und so weiter, Einsatztechnik und so weiter. Und dann sind wir eben zu den einzelnen Kriminalabteilungen gekommen. Und
hast du das im Vorfeld irgendwie gesagt, dass dich das interessiert und du da speziell hin willst?
Nein, das war automatisch. Die Frauen, die bei der Gendarmerie, die kommen zur Kriminalabteilung in den Bereich Sexualdelikte. Damals waren die Gewaltdelikte auch noch dabei. Und weil immer sind Frauen, dann können wir mit den Frauen und mit den Kindern reden. Das war fix so ausgemacht. Und wie man dann die 6 Monate gemacht hat, haben sie sich wieder aufgeregt und haben gesagt, eigentlich ist das eine Schweinerei. Wir brauchen nur 6 Monate den Grundkurs machen und sind dann schon bei der Kriminalabteilung und schon liegen und sie müssen 10 Monate den Grundkurs machen. Das kann ja auch nicht sein. Okay. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir ein Jahr drauf. Wir haben die Dienstprüfung, das alles schon gehabt. Müssen wir noch einmal 3 Monate nach Mühlig, damit wir 9 Monate haben. Und dann waren wir halt 3 Monate draußen und das war so eine schöne Zeit, weil die haben uns nicht mehr prüfen dürfen, weil die Dienstprüfung haben wir gehabt, die haben halt vorgetragen und wir sind drin gesessen und danach geschaut, auch weil wir 4,5 Jahre, und dann waren wir halt unterwegs auf Galerie und dann rein auf was sind wir angekommen. Ja, das waren schöne 3 Monate, muss ich sagen, nichts getan.
Und waren dann die anderen Frauen in den anderen Bundesländern auch gleich bei den Sexualdelikten
zugeteilt? Ja, ganz gleich. Also,
weißt du, warum man das damals gemacht hat? Oder
ja,
ist das immer mehr geworden? Oder?
Ja, weil sie gesagt haben, ja, sie haben schon Sexualdelikte gehabt, ganz klar. Und haben da halt immer mit dem Jugendamt und versucht, Frauen dazu zu holen, wo das Jugendamt, wo die Damen vom Jugendamt mit den Frauen reden und oder zumindest dabei sein, weil sie haben das auch nicht so kennen. Und Frauen haben auch gesagt, mei, ich geniere mich, ich schaue mich, ich mag da nicht, wenn der Mann herinnen ist. Dann haben sie es ihnen halt vorgegeben, ja, wie sie es, was sie fragen sollen. Und dann haben sie gesagt, oh, ja, auch gedacht, jetzt gibt's bei der Polizei schon eine Frau. Und jetzt müssen wir mir auch mal anfangen mit den Frauen. So denke ich mir, ist das gekommen. Und haben gesagt, mei, super, dann machen wir das so. Und wir kommen gleich zur Kriminalabteilung, zur Gendarmerie. Und wir waren nie in Uniform, ich war nie uniformierte, also immer gleich da. Ja, und dann war ich bei der Kriminalabteilung und da haben wir die Gewaltdelikte gehabt und Sexualdelikte. Und es war auch interessant, weil wir die ganzen Mordfälle gehabt. Also ich habe sehr viele Leichen gesehen in meinem Leben, in jeder Art und Weise. Und daneben die Sexualdelikte, die Ines war ja schon dort und dann sind wir gefahren. Und wir haben dann im Land die Sexualdelikte gemacht und das war eigentlich sehr viel, weil die Ines hat dann in einen anderen Bereich gewechselt. Und
da warst du nur zu zweit?
Da waren wir nur zwei Frauen, ja. Uns hat es gut gefallen und wir schon das hat dann selbstbewusst gemacht, den Respekt der Männer einzufordern, weil ich muss aber auch sagen, ich habe mir da nicht schwer getan, weil die Kollegen waren auch sehr respektvoll an gegenüber. Natürlich gibt's immer welche, die brauchen wir gar nicht drüber reden, aber da habe ich gleich so bis daher und stopp und jetzt rechts, gell. Also, und das war die Ines, das war ich, und so habe ich wahrscheinlich meine Persönlichkeit auch weiterentwickelt, weil ich habe nie gesagt, man, hinter dem Rücken zu ihr, man, der ist so dumm, der ist mir zu nahe oder der macht sexuelle Anspielungen, sondern ich habe das selber geklärt. Ja. Und muss auch sagen, wenn ich jetzt zurückdenke im Vergleich zu heute, war man mir wahrscheinlich sicher unempfindlicher. Oder ich habe über das gar nicht so viel nachgedacht. Und in meiner Gruppe waren wir 5 Leute, 6 Leute, da war das einfach nicht, dass einer irgendwie an zu neu getreten war. Natürlich haben wir auch Späße gemacht, aber wirklich nicht unter die Gürtellinie. Und von daher ist mir das da nicht so passiert, aber ich habe ich habe es ihnen gleich gesagt, bis daher und nicht weiter, und das ist auch respektiert worden. Also, das war für mich kein Problem, muss ich echt sagen. Ja, und das hat natürlich so da meine Persönlichkeit in Richtung Stärke weiterentwickelt worden. Ja, und da haben wir dann gearbeitet und
wann sind dann mehr Frauen dazugekommen?
Ja, die Ines hat dann den Fachbereich gewechselt. Mhm. Und dann habe ich, das Jahr drauf ist die nächste Kollegin gekommen.
Also immer pro Jahr.
Ja, pro Jahr eine. Ganz eine junge. Sie war wirklich, die was, ach, das war so herrlich, weil sie war so richtig noch ein Mädchen von Lande, wohlbehütet und so richtig bei allem, das können wir ja nicht machen und das können wir ja nicht machen. Sag ich, aber geh jetzt, dann schwitzen dummer und wir machen das jetzt einfach. Und ein liebes Beispiel war, ihr Papa war im Krankenhaus in Klagenfurt und sie wollte ihn besuchen gehen. Sag ich, ja, dann gehen wir den Papa besuchen. Dann hat sie schon einen Blumenstrauß gehabt, sag ich, ja, dann fahren wir halt einen, ne? Dienstauto. Ja, und dann hat sie gesagt, mach ich, wir müssen mal sagen, wenn der das meldet und drinnen, so, wir haben drin natürlich schon Bescheid gesagt, weil wir haben ja kein eigenes Auto gehabt, so kann ich, das ist kein Problem, fahrt es nur, passt es auf. Und sie, mach, bitte sag ich noch einmal eine, was mir jetzt da sind, was darfst du, wenn der uns meldet, der hat jetzt den Blumenstrauß hinten drin gesehen, und das war so eine Situation, ich sag, aber nee, jetzt bleib ruhig. Und innerhalb von einem Dreivierteljahr hat sie sich um 180 Grad gedreht. Also da war sie dann ganz gleich und ding und, also das hat man bei ihr so schön sehen können, ja. Das war, also das sind wirklich liebe Erinnerungen. Und dann ist sie ja auch eine starke Frau gewesen. Also nichts anderes wie ich und, aber in dem Beruf musst du ja irgendwo das automatisch weiterentwickeln. Weil sonst, glaube ich, kannst du das gar nicht so arbeiten, wenn du nicht eine gewisse also Stärke kriegst, wenn man es Stärke nennen kann, ich weiß ja nicht, aber von daher.
Jetzt bist du schon lang in dem Feld tätig. Wie hat sich deine Arbeit verändert im Laufe der Jahre? Oder sind irgendwie, welche Bereiche sind dazugekommen oder was?
Also dazugekommen ist natürlich die Internetkriminalität, die Kinderpornografie. Wir haben das zwar früher schon auch gehabt, aber nicht so extrem, da hat sie noch die Videokassetten gegeben, und die man uns durchgeschaut hat, da haben wir vielleicht 3 Videokassetten daheim gehabt, und die hat man
sich durchgeschaut. Wie seid ihr zum Beispiel auf die aufmerksam geworden? Boah. Oder hat es da Hinweise gegeben?
Ja, es hat Hinweise gegeben, dass halt in den Anzeigen, die Personen, Frauen, Kinder gesagt haben, ja, und dann hat er Fotos von mir gemacht, da war ich nackt, und der eine gesagt, ja, und der hat das am Fotoapparat und hin und her. Und dann hat man halt geschaut, ob der das daheim hat, und hat auch die Videos mitgenommen. Weil man weiß ja nicht, vielleicht ist da dazu, das hat sich wohl damals auch schon gegeben, die Hintergrundgedanken, naja, vielleicht hat er da irgendwie Filme mit Kindern, man weiß es ja nicht. Und das ist dann geschaut worden. Aber wir haben damals Videos mit Kindern eigentlich nicht gefunden. Natürlich Fotos schon, aber nicht Videos. Und das muss ich sagen, das ist ja dann rasant.
Explodiert.
Das ist explodiert. Und jetzt ist es so, also es ist ein Wahnsinn, was da an Arbeit ist, gell? Weil uns ist auch klar, dass wir nicht sehr oft zu Beschuldigte kommen, die selbst aufnehmen. Wir haben es schon. Aber es ist bei uns halt, dass man wirklich genau schauen muss, wenn, dass man sowas findet. Und das sind Wochen und Monate, dass man die ganzen Dateien sich anschaut und so weiter. Und
also ihr sichtet Material, genau. Bereitet
genau.
Das auf?
Ja, genau.
Wie hält man das aus? Also auch, weil du gesagt hast, du hast schon ganz viele Leichen in deinem Leben gesehen. Also wie ist das, wie lernt man sich das selbst, dass man sozusagen das als Mensch schafft und trotzdem, man merkt irgendwie die Leidenschaft von dir für diesen Beruf.
Ja, das sagt mir jeder, obwohl ich das gar nicht so empfinde.
Ja,
nein,
es und du strahlst da sowas. Genau, so. Das ist eigentlich so ein arges Thema.
Ja, ja.
Ein schweres Thema, ja. Ein aufwühlendes Thema. Ja, wie geht man mit sowas einfach wirklich professionell um, damit man das einordnen kann und nicht mit Hand nimmt dann oder weg?
Es ist so, natürlich in meinen Anfängen mit meinen 22 Jahren haben mir schon manche Opfer natürlich leid getan. Das habe ich ja mitgenommen und daheim noch drüber nachgedacht. Ich habe auch Monate gehabt, wo ich sehr viel mit toten Menschen zu tun gehabt habe, mit Leichen. Und da weiß ich noch, da habe ich einen guten Chef gehabt, weil mich hat damals in einem Monat, glaube ich, mehr als 5 Leichen gehabt. Und wir haben immer müssen bei den Obduktionen dabei sein, in die Leichenhallen stehen. Und das hat mich dann bedrückt. Ich habe das natürlich in mir gehabt, aber ich habe mir gedacht, boah, was ist, wenn ich jetzt einschlafe und nicht mehr aufwache? Also irgendwie Angst gehabt. Also es war ein beklemmendes Gefühl. Aber mein Chef, der hat gemerkt, irgendwas passt nicht, weil vielleicht die Fröhlichkeit von mir oder mein Ort, so wie sie ist, nicht vorhanden war so richtig. Dann hat er mich mal gefragt, was ist denn mit dir los? Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, sag ich, das kann ich dir nicht sagen, sondern wenn du fragst, dann fängst du an zu lachen, nicht? Nein, Ruckhauser, dann habe ich ihm das gesagt, sogar du, es ist wichtig, dass du redest. Du kannst mit mir drüber reden. Das ist ganz klar. Ich bin ja schon erfahren und schon so lange da. Ich habe da einen gewissen Abstand, den du erst kriegen musst. Und wenn dich da was bedrückt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du mit mir oder mit uns drüber redest. Das ist überhaupt nicht, dass du die lächerlich machst oder dass einer von uns lachen würde, weil du brauchst nicht glauben, dass es uns anders gegangen ist. Ja. Und von da an ist es mir besser gegangen. Sie haben mich dann immer gefragt, geht's dir eh gut? So, nein, jetzt passt. Das Gespräch allein hat mir geholfen. Und man dachte, nur schau, es passt eh. Den anderen ist es eben auch so gegangen. Und dann haben wir gedacht, ist eigentlich eh wahr. Ich muss lernen, dass mich die Sachen nicht mehr so berühren. Ich muss einfach einen gewissen Abstand haben. Ich muss sie einen Meter weghalten, die Leute und Ding. Dann habe ich einfach dann angefangen, zwar über Sachen nachzudenken, aber natürlich über Fälle. Stimmt das, stimmt's nicht? Sagt der, das kennt man glauben, sagt der, das kennt, so das Opfer, das kennt man auch glauben, es ist alles schlüssig. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist so. Schau einfach, dass du gut ermittelst, dass du alles hast, aber die Urteilfindung liegt ja gar nicht bei mir. Ich bin ja kein Richter. Und da war mir gedacht, siehst du, und dann ist so, wie mir das dann leichter gemacht mit der Zeit. Und natürlich mit den Jahren, man kriegt mehr Erfahrung, man kriegt mehr Fingerspitzengefühl und man lernt das einfach von sich wegzuhalten. Weil ich habe ja objektiv zu sein. Das heißt, ich habe Opfer zu vernehmen, ich habe Beschuldigte zu vernehmen, ich habe Zeugen, aber ich muss nicht drüber. Ich meine, natürlich aufmerksam machen, sie dürfen mich nicht anlegen, aber ich kann nicht immer sagen, naja, ich muss außerfinden, wer sagt jetzt die Wahrheit, wenn es schlüssig ist, passt es eh, sondern das ist nicht mein Bad. Und von daher, ja,
tu ich mir. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn jetzt irgendwie ein schwerer Fall ist und man dann den Beschuldigten einvernimmt, dass man da ruhig bleibt. Also.
Ja, das ist die Frage der Fragen, das stellen uns auch viele Kollegen, die nicht im Sexualbereich arbeiten. Ich muss sagen, ich begegne auch den Beschuldigten, egal was ich gemacht habe, mit Respekt, also mit, ja, so gut es geht, mit Respekt, mit Höflichkeit, weil man auch mit der Zeit draufkommt, dass gerade nachher mit seinen leichter zum Reden ist, wenn man sich da auch nur ein bisschen verstellt, verständnisvoller zeigt. Wie oft habe ich gefragt, wollen Sie lieber mit einem Mann reden? Weil ich habe einen Kollegen, sie verstehen mich. Mhm. Das Gefühl zu geben, die versteht mich aber. Und wenn ich noch oft so was Dummes gesagt habe, oder mal attraktiv sind Sie am Mann, wie haben Sie das notwendig, bla bla, und hin und her. Die fühlen sich dann verstanden, mit der kann ich reden. Mhm. Und das war immer mit ihm, ich muss rauskommen und ich muss schauen, was da war. Und das hat dann natürlich getaugt. Das war früher natürlich sehr gut möglich, dass man solche Vernehmungen gemacht, und die gehen mir ein bisschen ab, weil heute ist es ja leider schon anders. Heute, damals war ja noch kein Anwalt und nichts dabei. Das hat sich ja schon erst ergeben, dass ein Beschuldigter das Recht hat, einen Anwalt dabei zu haben, der sich zwar nicht einmischen darf, aber heute ist es ja wirklich schon so, dass es dann auf die erste Dinge ohne Anwalt sage ich gar nichts. Mhm. Oder ich sage erst vor Gericht was, das hat sich sehr geändert. Natürlich nicht immer, aber schon sehr oft. Und das vermisse ich ein bisschen, dass man da nicht so wie früher ein bisschen zubekommt und natürlich mit viel Geduld. Natürlich habe ich mir, in dem Moment der Vernehmung, aber wenn ich wusste, das will ich jetzt von denen haben, habe ich mir nicht viel gedacht. Ich habe den einfach so behandelt und hinten noch. Natürlich hat man sich öfters gewisses so gedacht, Maria und hin und her. Aber es ist heute nach wie vor, dass ich sage, ja, es sind alles Menschen. Natürlich, das ist nicht zu rechtfertigen, aber ich habe nicht das Recht, den jetzt zu beschimpfen, in was ich mit Ausdrücke zu überhäufen, die nicht schön sind, sondern ich habe die Pflicht, dass ich mit ihm genauso ein Gespräch führe und einen gewissen Respekt sage, sofern der mir auch eine gewisse, sagen wir, eher Höflichkeit entgegenbringt. Weil wenn ich höflich bin, kann ich mir erwarten, der andere ist auch höflich. Wenn ich den anbrülle, wird er zurückbrüllen. Und sollte es trotzdem so sein, versuche ich es halt, dass ich sage, Moment einmal, wir sind zwar erwachsene Leute, ich glaube, wir können auch reden wie Erwachsene, und keiner von uns muss schreien, damit kann man die Leute schon überholen. Es gibt, ist ja oft bei Zeugen auch, oder die, ist oft auch die Aufregung, und dass man die, das gestehe ich jedem zu, der zur Polizei kommt, sei es nur, wenn es ein Zeuge ist, haben wir die unterschiedlichsten Charaktere, manche sagen uns fertig, und die werden natürlich dann immer lauter und hören nicht mehr auf zum Reden, wo ich sagen muss, stopp einmal, tun Sie ihn ein bisschen beruhigen, wollen Sie wo sein und so weiter, dass man sie überholt. Und vor allem, ich muss schauen, dass sie bei mir bleiben. Weil manche schweifen ja aus und erzählen, was ist das, was bis zu sehen am Röntgenbild. Und das ist aber nicht das, was ich brauche. Ja, es ist wirklich so. Ja. Wo ich sage, Moment einmal, schauen Sie, ich habe Ihnen jetzt eine ganz konkrete Frage gestellt, und auf die geben Sie mir bitte eine Antwort. Dann geht es mir immer wieder zurückholen. Mhm. Und halt Geduld haben. Aber ich denke, das habe ich. Wird mir nachgesagt, sagen wir so, ab und zu nicht, bin ein
Schüler. Ist man dann auch privat so, dass man Sachen herausfinden will? Oder kannst du das dann?
Nein, das trenne ich.
Das trennst, also du?
Ja, nein, das trenne ich. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ja zwei Kinder, die sind jetzt ja schon erwachsen, und ich habe dann ja wieder angefangen zu arbeiten, und dann hat man solche Sachen, und da ist mir schon einmal passiert, dass ich mir gedacht habe, das könnte meine Tochter sein. Mhm. Da ist es mir natürlich nicht gut gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, Silvia, so kannst du gleich einmal aufhören. Weil wenn es soll, so kannst du nicht arbeiten. Das habe ich dann einfach wirklich strikt getrennt. Und ich habe ja den Vorteil, dass ich von vielleicht nach Klagenfurt fahre. Und da fahre ich halt immer langsamer, bin immer langsam heimgefahren. Nicht 20 Minuten, sondern 35 Minuten. Und in diese 35 Minuten bin ich wieder runtergekommen. Und dann daheim, zack, Schulter um, dann war ich daheim, und daheim hat man ja öfters Ärger oder irgendwelche Probleme, und wenn ich vor der Tür bei der Kriminalabteilung stand, bin ich gesagt, zack, Schulter um, jetzt bist du mies. Ja, und irgendwann macht man das automatisch. Also
das heißt, ich zumindest, kann ich da hören, mit deinen Kindern geführt, wenn sie
nein, um Gottes Willen. Ich hab sie von klein auf so erzogen, natürlich, dass ich gesagt hab, ihr könnt's mir alles sagen. Wenn euch jemand angreift, wo ihr das nicht wollt, was euch nur komisch war, und bitte kommt zu mir, und ganz egal, wer es ist, sage ich, das ist wichtig, dass ihr mir das sagt, weil nur dann kann ich euch helfen. Und ich denke halt schon, dass sie das Vertrauen gehabt haben und zu mir kommen werden. Die Tochter vielleicht eher als der Sohn, weil Buben sind ja wieder anders, aber ich habe wirklich, denke ich, und ich fühle es als so ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern, zu Baden, und es beglückt mich heute noch, wenn sie kommen und als erstes kriege ich ein Bussi auf die Wangen, weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und da umarmt man und drückt mich, dann denke ich mir, naja, vieles hast du richtig gemacht.
Wie würden dich deine Kinder beschreiben?
Boah, das kann ich. Man, da müsste meine Kinder fragen. Also, es ist für mich sehr schwer. Ich soll jetzt sagen, wie dem, wie sie mich beschreiben. Ja, als... Ja, sie haben mir das schon gesagt. Ich glaube, es ist gute Mama, mit der man auch kindisch sein kann, weil ich kann irrsinnig kindisch sein, wir können über vieles lachen. Also, aber das finde ich herrlich, das ist auch, das tut dann auch gut. Und ich glaube, sie werden sagen, ich unterstütze, wenn sie Hilfe brauchen oder so, und ich höre sie ihnen zu, wenn sie mir was erzählen.
Waren deine Kinder interessiert an deinem Beruf? Nein. Was du tust? Nein,
also, meine Tochter hat auch gesagt, das könnte ich wohl nie machen. Nein, das war nicht meins. Hat eine ganz andere Sparte. Ist mehr so für, wie soll ich sagen, ich will das mit Zollen und so weiter. Mhm. Und der Bub hat ein bisschen die Gene von meinem Vater und von mir oder was auch immer, weil der ist bei der Feuerwehr und Rettungsdienst, und das ist sein Ding. Er ist sehr sozial, das war schon von klein auf Menschen, die ist mir doch da, aber bei mir ist das extrem, dieses Helfen wollen, und das ist, ja, und mehr kann ich nicht sagen, wie sie mich sonst beschreiben. Damit sie fragen, wenn sie mit enger Land sind, dass sie die Wahrheit sagen. Ja, aber ich glaube, sie würden mich ganz gut beschreiben, sagen wir so.
Und du hast ja auch Mitarbeiterinnen, glaube ich.
Ja.
Ja. Wie würden die dich beschreiben als ihre Chefin, Vorgesetzte?
Wie würden sie mich beschreiben? Als geduldigen Menschen, würde ich sagen. Der Zufriedenheit in der Gruppe will. Nicht so Streitereien, geduldig und, ich denke, ausgeglichen. Ja, ausgeglichen.
Wie viele Mitarbeiterinnen hast du jetzt? Hast du nur Frauen oder auch Männer?
Nein, ich habe auch einen Kollegen, der auch super ist. Also, ich muss sagen, sehr geduldig und auch sehr ausgeglichen. Und ich habe drei Frauen, wobei eine jetzt in Karenz ist. Und ich verstehe mich mit allen gut. Und es sind auch natürlich verschiedene Charaktere. Mit einem Charakter kommst du vielleicht leichter zurecht als mit dem anderen. Aber man muss halt, wenn es was gibt, sagen, Moment einmal, hallo, so passt das nicht. Und dann geht das schon. Aber wie gesagt, auch ich verstehe mich herrlich in meiner Gruppe mit den Leuten. Wir können auch lustig sein, Witze machen. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist für uns ja ein bisschen eine Bewältigung, dass wir das alles packen. Und ich merke es auch immer wieder, und das haben wir jetzt gerade wieder einmal geredet, sag ich oft einmal kommen wir schon vor, da arbeite ich in einem Akt und habe ihn fertig. Und zwei Wochen später, wenn einer sagt, hast du den Akt? Und so, boah, was jetzt in der Namen kommt, man bin verkannt von. Ich glaube nicht. Und dabei war es mein Akt. Oder ich denke, der Name, ja, das war sicher nicht mehr, weil man es einfach gleich ad acta legt. Ne? Wenn man natürlich dann drinnen wieder reden, wir besprechen wir ja viel, dann fällt dann schon wieder Sachen ein. Und da denke ich mir oft, boah, die anderen wissen mehr Namen noch wie ich, weil ich, natürlich prägnante Akte weiß ich schon, aber sonst, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Oder wann das war, ich habe Zeitgefühl überhaupt keins. Weil wenn das so geht, das war eh vorher, das ist ja schon 3 Jahre her, sage ich, aber nein, und genau so ist es, dann denke ich, was ist mit mir los, aber das ist einfach.
Ist auch das, weil es immer mehr wird jetzt?
Ja.
Oder schneller? Oder?
Schneller, mehr, und man muss auch sagen, es hat sich ja dahingehend auch geändert, dass man heute auch schon viel mehr aufmerksam ist auf Personen, die psychische Belastungen haben, wo wir gelernt haben, damit umzugehen, und das fällt dann auch immer mehr auf. Und also die Vernehmungen sind dann natürlich umso anstrengender, je mehr psychisch belastet die Personen sind. Ne? Und das haben wir schon sehr viel. Also in meinen Augen ist das stark gestiegen. Also bei den Opfern, ja, sowieso. Also da ist ja klar, durch die Missbräuche, die jahrelang in einem drin sind, die verdrängt man. Als Kind, Kinder sind Meister im Verdrängen. Und in der Pubertät oder im Erwachsenenalter poppt das auf einmal auf mit Flashbacks und dann, ja, bin ich so komisch und irgendwie, ich mache jetzt einmal eine Therapie und in der Therapie auf einmal ist es da. Und dann durchleben die das in der Therapie noch einmal, sind irrsinnig belastet und dann kommen sie zu mir und ich muss da wirklich genaue Vernehmungen machen, wo sie das, ich merke, wie sie das ab und zu noch einmal durchleben. Das sieht man seinen an und natürlich, es ist jetzt in der Vernehmung von einer Stunde, ich habe jetzt gerade wieder eine gehabt, die hat 5,5 Stunden gedauert. Aber die haben wir müssen auf 2 Tage aufteilen, weil es sonst nicht schaffbar war. Mhm. Und da merkt man schon, wie das wieder durchlebt wird. Und das finde ich, das ist schon schlimm. Natürlich immer mit der Ermutigung, wie super sie das machen. Ich bewundere auch. Mhm. Die Frauen und die Kinder, auch Männer haben wir ja genauso, dass sie das schaffen, noch einmal zu erzählen, weil sie es durchleben. Und man merkt oft, wie es ihnen in die Luft wegbleibt und Ding. Und ja,
das also ist. Es kommen Opfer zu euch, die sich melden, aber es wird auch was gemeldet oder gibt es auch Anzeigen und ihr geht es dem dann nach?
Ja, genau. Es gibt ja Gott sei Dank jetzt schon seit 25 Jahren Opferschutzeinrichtung, Gewaltschutzzentrum Klagenfurt. Wo viele, die Opfer schon, denen das auch jetzt schon, es ist jetzt schon bekannt, dorthin gehen oder Kinderschutzzentrum oder zur Jugendanwaltschaft und dort werden sie einmal aufgefangen, haben dann eine juristische und psychosoziale Prozessbegleitung. Das heißt, das ist davor, das merkt man sofort, wenn eine vom Gewaltschutzzentrum mit einem Opfer kommt, die sind vorbereitet mehr. Jetzt nicht, wo es eh fragen wäre, sondern einfach, wie es ist, wo sie hingehen, wie lange so eine Vernehmung dauern kann und dass ich so genau ins Detail fragen muss. Und da merkt man schon, dass ihnen das hilft und dass sie dann auch oft schon von selber sagen, können wir bitte eine Pause machen, was früher nicht war, wo ich jetzt oft sage, wo ich schon fast die Pause brauche, muss ich ehrlich gestehen, weil ich merke das dann, wenn ich schreibe, wo ich schon auf einmal Konzentrationsschwächen habe und verkehrt schreibe. Und dann, dass ich sage, man, kann man bitte eine Pause machen, kann ich auch nicht rauchen gehen oder kann ich was essen und da merkt man, die Vorbereitung ist gut. Und das finde ich wichtig.
Also vor 25 Jahren.
Nein, hat sich das nicht gegeben.
Wann hat das angefangen? Also oder die Zusammenarbeit oder
wie? Vor 25 Jahren, ich kann mich noch gut erinnern mit dem Gewaltschutzzentrum. Wir haben einmal alle geschaut, natürlich, und haben gesagt, aha, Österreich typisch, was soll denn das, was ist denn das, ist was Neues, also, was soll denn das sein? Und mein erstes Ding, ist eine Dame gekommen mit einem Opfer vom Gewaltschutzzentrum, und damals war es aber noch so, so war ein bisschen eine ältere Dame, und die war so, wie soll ich sagen, alles, was das Opfer sagt, ist richtig. Selbst wenn ich Widersprüche ausgefunden habe, wo es absolut nicht hat stimmen können, das haben wir ja leider auch, und hat sie gesagt, nein, und dann so ein Stopp. Sie sind jetzt da als Prozessbegleitung, sagen sie, können sich einmischen, wenn ich jetzt, weiß ich, wie ungeholfen ich bin oder die wirklich unfair behandelt, aber das ist meine Vernehmung. Und mit mir ist die Dame gut zurechtgekommen, mit anderen Kolleginnen nicht, weil die haben gesagt, die haben sich gleich aufgeregt, das habe ich aber nie getan, weil ich wollte zu was kommen. Und das hat dann eh gepasst. Und die zweite, die war, ich habe da so eine lange Vernehmung gehabt, und die ist nur dort gesessen, also ich auf dem Ding, und ich habe mir gedacht, ich habe Eckbein. Ich muss schreiben, 5 Stunden, die sitzt nur dort und tue zu. Damals hast du einfach noch nicht gewusst, was machen die. Und das hat mir erst im Laufe der Jahre mitgekriegt, wie ich tolle Arbeit machen. In allen Bereichen den Frauen helfen und also das ist schon so eine wunderbare Sache.
Also wenn es jetzt Frauen oder Opfer nicht gut geht, können sie sich ans Gewaltschutzzentrum.
Ja, genau. Gewalt in der Familie, wie oft ist das? Die kommen, die Frauen, der Vorteil ist ja das, dass sie nicht anzeigen müssen. Die haben mich dort nicht die Verpflichtung, das sofort anzuzeigen. Mhm. Und weil Frauen wollen ja nicht gleich anzeigen. Die wollen einfach mal ein Gespräch führen, gehört werden, sagen wir so, auch Kinder. Und nicht gleich gesagt, so und anziehen und jetzt gehen wir zur Polizei und dann werden wir gleich einmal anzeigen und dann werden sie vernommen und so weiter, sondern die lassen ihnen Zeit, sagen, welche Möglichkeiten es gibt, schauen auch vielleicht, ja, vielleicht was noch gescheite Frauenhäuser und dann weiter mit ihnen Sitzungen machen. Und wenn sie sich so gestärkt haben, dass dann die Frauen sagen, ja, okay, jetzt bin ich bereit, das gehört angezeigt, manche Frauen sagen, nein, ich will das nicht anzeigen. Sie haben mir jetzt geholfen, ich bin weg und mehr will ich nicht. Und
gibt es das in jedem, also in jeder Landeshauptstadt, ein Gewaltschutzzentrum?
Ist es bundeslandweit? Oder?
Bundeslandweit, ja, genau.
Wo ist es angesiedelt, beim Land? Oder?
Beim Land, ja. Und wir haben ja noch die Kinderschutzzentren Delphi in Klagenfurt, Villach und Wulsberg und Spital. Und da können die, kommen in die ÖPA hingehen und die machen schon eine gute Arbeit. Ich finde das toll.
Du hast vorhin gesagt, deine Mitarbeiterinnen würden dich als geduldig bezeichnen.
Denke ich.
Wenn jetzt da draußen Frauen sind, die zuhören und sich überlegen, auch so einen Job vielleicht zu machen, ist das eine Eigenschaft, wo du meinst, die muss man mitbringen? Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, wenn man darüber nachdenkt, sich bei der Polizei
zu melden? Die wichtige Eigenschaft ist einmal die Liebe zum Beruf. Man muss das wirklich wollen. Man muss offen sein für Sexualität, weil es bringt ja nichts, wenn ich nicht über Sexualität reden kann, weil ich mich so geniere. Wie soll dann das Gegenüber, wie sollst du mit mir dann über das reden, was dir wieder vorne ist, wenn ich schon, jetzt kommen wir zu dem Unangenehmen, der das ist auch, sonst nie sagen würde. Und Geduld schauen, ja, auf alle Fälle, weil ich kann nicht sagen, wie lange werden die jetzt noch hin? Jetzt sitzt schon 2 Stunden da oder schon 3 Stunden, so habe ich schon 10 Seiten geschrieben, ist nicht bald einmal Schluss. Das darf ich mir nicht denken. Ich finde schon, dass Geduld dazu gehört und vor allem Einfühlungsvermögen und das Verständnis, dass jeder Mensch seine eigene Persönlichkeit hat und jeder Mensch anders ist. Der eine redet leicht drüber, der andere tut sich irrsinnig schwer. Und das finde ich ja das Interessante, dass ich diese Person doch so weit bringe, dass ich mir einmal als erstens ein bisschen vertrauen kann, weil ich bin eine fremde Person. Da kann man noch so vorher sagen, da gehen wir zu einer Netten und die wird eh, aber ich bin eine Fremde. Und dass man nachher drüber reden kann. Und ich habe dann viele Frauen, die dann sagen, wie sagen, wollen sie lieber anders, nein, reden wir weiter, das geht jetzt gerade so gut. Und das ist wichtig, also dass man das hat und sich nicht aufhört, wie waren die, wie dumm waren die, oder die hat sich da aufgehört. Man muss immer dran denken, solange eine nicht unhöflich ist, aber einfach hochfährt oder blärt oder laut wird, das sind ja alles so, die sind belastet und es ist nicht einfach, über das zu reden und das Verständnis muss man mitbringen. Das finde ich wichtig.
Wie wäre jetzt der Weg, zum Beispiel, wenn sich jemand interessieren würde für den Bereich, welchen Weg oder welche Ausbildung muss man heute machen?
Zuerst einmal muss man die Aufnahmeprüfung schaffen bei der Polizei. Dann hat man den Grundkurs.
Mit den Männern jetzt?
Mit den Männern zusammen, ja, in Uniform. Und dann macht man uniformierten Dienst und kann nachher einmal als Schulungszuteilung in unserem Bereich haben. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass sich wirklich nur diejenigen Kolleginnen melden, die das wirklich wollen. Weil eine Zwangsbeglückung bringt nichts. Der eine sagt, ich arbeite lieber im Suchtgiftbereich, der andere, ich bei Betrug. Das war für mich nicht vorstellbar gewesen. Also da war ich ja tot unglücklich. Und ja, dann können sie eine Schulungszuteilung haben für 2 oder 3 Monate. Und vielen Dank das auch. Jetzt ist es ja schon so, dass sie zugeteilt werden, weil draußen eben auch so viele Sachen anfallen. Wir können nicht alles machen, wir 5 oder jetzt 4 Hanseln. Für ganz Kärnten, muss ich sagen, und es bleiben Sachen draußen. Und dann sagen sie, na, das ist schon toll, ich möchte unbedingt einer, damit ich auch einmal eine Erfahrung kriege, wie genau wir arbeiten. Denen hilft das schon, so, wow, jetzt bin ich viel sicherer und ich habe ein Gesicht zu euch, ich kann jederzeit anrufen, wenn ich was brauche oder nur eine Frage habe. Und na, wenn sie fix zu uns kommen wollen, brauchen sie den Fachkurs, den E2A-Kurs, weil sonst geht das nicht. Gell? Und dann können sie sich bewerben und dann, wenn sie Glück haben, kommen sie. Und ich muss sagen, zu uns, ja, bewerben sich nicht sehr viele. Jetzt haben wir wohl wieder einige Zuteilungen, wo ein paar sagen, super, es sind auch super Kolleginnen dabei, wo so, boah, die könnte man brauchen, hat dann wieder keinen Fachkurs. Und andere wollen halt nicht und sagen, na, das passt mal für draußen, aber ständig auf das möchte ich nicht machen. Und das ist halt dann sehr schwer. Und ich muss auch dazu sagen, es ist auch super, wie man gemischte Partie ist, wenn man auch Männer hat in der Gruppe. Das ist oft fürs Bearbeiten super, aber Männer wollen überhaupt nicht. Also, wir machen ja die Schulungen im E2A-Kurs und da schauen wir immer, dass wir Leute dafür interessieren. Sie holen sich an, wir bringen da natürlich auch viele. Man weiß echt so, was ihr macht. Aber Frauen sagen, ich will unbedingt eine Zuteilung. Ich sage immer, es ist wünschenswert, wenn auch Männer Kollegen sich zuteilen lassen, weil das auch wichtig ist für draußen, für andere Akte, für viele unserer Akte. Aber ich glaube, jetzt haben wir einen, der mal gesagt hat, ja, das interessiert mich und ich möchte gerne mal zuteilen. Aber der ist auch auf IT sehr und mit den ganzen und aber.
Das ist ja eigentlich ziemlich explodiert, das Ganze. Ja, das ist ja im Internet, so, aber das, auch ja, bei Junge.
Ja, also, ja. Die Jugend untereinander ist jetzt schon so, die wachsen mit dem Handy auf und die Scham im Internet ist nicht gegeben, sagen wir so. Die lernen sich mal, wie oft, ich muss dann immer, man nicht schmunzeln, wenn was passiert, aber wenn ich sie sage, ja, und das ist mein Freund und hin und her mit 13 Jahren oder 14 oder mit 12, nein, das ist mein Freund und das, was ich wo, mit dem schreibe ich jetzt seit einem Monat, ja, habt ihr dann gesehen, nein, gesehen haben wir es noch nicht.
Aber wie kommen die jetzt in Kontakt?
Ja, über die sind im Telegram, über Snapchat, über Facebook und dann werden Anfragen geschickt und dann geht das schon in die Reise los und hin und her. Nicht?
Was können jetzt Eltern tun, die jetzt draufkommen, dass der Sohn, die Tochter mit jemandem schreibt oder auch Nacktbilder zum Beispiel schickt?
Ja, erstens einmal gehört das Handy wirklich kontrolliert. Dann bin ich auch dafür, dass das Handy am Abend überhaupt nichts mehr bei den Kindern und Jugendlichen, also überhaupt bis zum 14. Lebensjahr zu sein hat, sondern dass sie sagen, nein, am Abend um 8 Uhr gibt es das Handy, obwohl die schreiben bis 3 in der Früh auch nicht, dass die Eltern das wissen. Ist auch mir passiert, wo ich gesagt habe, hey, was ist da los? Und zack, zack. Ist zwar ein ziemlicher Aufruhr, aber das ist einfach zu akzeptieren, das bringt man schon so weit. Und dann nachzuschauen, und wenn es so was ist, dann muss man es anzeigen. Dass man mal nachschauen kann, wie ist es zu den Nacktbildern gekommen, ist der Sohn, die Tochter dazu aufgefordert worden.
Kann man da auch zum Gewaltschutzzentrum?
Ja, kann man
oder
genau.
Zu euch, nein, oder gibt's da andere auch Stellen, wo man nein, sich melden kann? Nein, das kann man
bei der Polizei, also bei jeder Polizeidienststelle, natürlich wäre jetzt irgendwo der Wohnort ist, außer ich sage, nein, die kennen mich alle, das will ich jetzt nicht, dann gehe ich halt zu einer anderen. Jede Polizeidienststelle muss die Anzeige aufnehmen. Und dann schauen sie eh schon, wird das selber gemacht oder machen wir das mehr, nicht? Aber das ist natürlich schon. Und was ich halt wichtig finde, einfach das Gespräch mit den Kindern suchen. Dass ich sage, und da kann ich ruhig mit 10 Jahren anfangen, weil es schauen sich ja viel mehr an, wo man gar nicht glaubt, dass sie sich das anschauen. Und dass man sagt, du bitte pass auf im Internet, stell kein Nacktbild von dir ein, weil das ist im Internet noch, du weißt nicht, wer das Gegenüber ist, der sagt, ja, ich bin 12 und ein tolles Bild drin, so fesch, ich bin ja schon so verliebt und dabei kann es auch 25, 30, 40 und 60-Jähriger sein, dass man die Kinder da wirklich mit ihnen drüber redet. Ich habe das auch mit meinen gemacht, die haben mir unseren gestern angeschaut und mir gesagt, was ist denn mit dir los? Ich glaube, sie stellen ein Nacktbild ist. ins Kleine, wenn mir einer schreibt und ich weiß, Mama, geht's noch wieder, haben sie noch gesagt, ich weiß eh, du und der Arbeit. Wie soll's das, mir ist wohl, ich sage das einmal.
Macht sie ja auch Aufklärung in Schulen oder so?
Das machen wir mit, wir haben ja die Prävention, das ist eine eigene Gruppe und die machen da, arbeiten mit Kindern und so wird das auch im Internet und das vorgetragen, gell. Aber es wird zwar gesagt und hin und her auch immer wieder, dass nachher da, wenn, dann lernen sie sich in der Schule kennen und sind sie halt verliebt mit 13, 12 oder 14, 15 Jahren und ach so verliebt und schickt mal ein Bild und schickt dann mal ein Bild. Und wenn es nur dann, nur, sagen wir so, der nackte Busen ist, und plötzlich ist die Beziehung zu Ende und das, wenn sie ihn stehen lässt zum Beispiel und dann wird das Bild schon zack, zack weitergeschickt. Und die 15, 16 wissen ja gar nicht, dass man das nicht darf und es ist ein Kampf. Die Partien sind wirklich ein Kampf und das ist der Fluch des Internets, muss ich sagen, was da so gut es auf der einen Seite ist, dass man mit der Technik so weit sein, aber in dem Fall ist das halt wirklich ein Fluch, kann ich nur so sagen, weil im Internet habe ich ja gegenüber einem anderen nicht so ein Schamgefühl, als wie wenn er mir jetzt gegenübersteht und sagt, hey, du siehst ihn, sag einmal her.
Da kann man ja überall sitzen.
Ja.
Wie ist das, arbeitet ihr österreichweit oder auch also europaweit, international zusammen? Gibt es da so Netzwerke? Oder?
Ja, es ist so, dass wir über das Bundeskriminalamt viele Akte einkriegen, weil da kann ich nicht so viel dazu sagen. Und da werden die ganzen Bundesländer einbezogen und dann tun wir natürlich auch länderübergreifend arbeiten.
Bevor wir ins Finish kommen und damit wir nicht sozusagen mit so einem eigentlich schweres, trauriges, Orgesthema irgendwie aufhören, was macht die private Silvia glücklich? Was machst du in deiner Freizeit?
Was macht mich glücklich? Mich macht glücklich meine Familie. Mein Mann, meine Kinder, wenn wir alle gesund sind, wenn bei den Kindern beruflich alles passt, das macht mich glücklich. Glücklich macht mir einfach schöne Tage. Glücklich machen mir im Sommer meine Blumen. Ja, und ein bisschen basteln mit Swarovski-Steinchen, weil mir da alles, was glitzert, das macht mich auch glücklich. Das sieht man ja auch da von meinen Sitzkosten her. Jetzt liebe ich, allein wenn ich da reinschaue. Wenn es funkelt, macht mir das glücklich. Ja, und einfach, dass ich meine Familie und mich, dass wir ein schönes Leben haben.
Schön.
Sehr toll. Du bist noch nicht entlassen. Wir enden immer mit einem Word-Rap. Also ich beginne ein paar Sätze oder Fragen, bitte dich diese dann zu beantworten.
Bitte keine komplizierten, gell?
Ganz einfach. Frauen müssen
lernen, sich selbst zu lieben.
Sehr schön. Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Ja, ich habe gern ruhige Lieder, die mich entspannen. Und mein absolutes Lieblingslied, jetzt wird sie loben, ist ein altes Lied von Peter Maffay aus Tabaluga, Ich wollte nie erwachsen sein.
Das ist also ein schönes Lied.
Das berührt mich so, da kriege ich jetzt die ganze Zeit, weil ich das einfach toll finde. Und da tanze ich immer. Und da weiß mein Sohn schon, wenn wir irgendwo sind bei einer Feier und das wird gespielt, Mama, komm, da gehen wir schon tanzen.
Sehr schön.
Ja, das ist mein.
Was ist deine Lieblingsblume?
Meine Orchidee.
Und dein Lebensmotto lautet?
Mein Lebensmotto lautet, Ich lasse Schwäche zu, darf diese auch zeigen, kurz und bündig, darf diese auch zeigen, und ich kann Hilfe annehmen.
Super.
Das ist mein.
Wunderbare, weise Worte.
Ja, kurz und bündig.
Danke für das Gespräch, Silvia.
Ich danke für die Einladung zu diesem Gespräch.
Gerne.